Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Helmut Käs und Frieda Schöbel. Unser Thema heute: Gewaltfreiheit. In unserer heutigen Sendung möchte ich euch zunächst eine Frage stellen, nämlich: Wie seid ihr denn überhaupt zu dem Thema Gewaltfreiheit gekommen?
Das hatte bei mir zwei Gründe. Erstens wurde ich als Schüler eher verprügelt, als dass ich selbst jemanden verprügelt hätte. Und mir ist da immer noch eine Szene vor unserem Wohnhaus in Erinnerung, wo ich mit einem Mitschüler in einen Streit geriet und er auf mich einboxte. Und ich hatte die Einstellung gewonnen, dass ich gar nicht zurückgeschlagen habe. Und das war mir eigentlich immer peinlich und ich habe viel darüber nachgedacht. Und erst später ist mir klar geworden, dass ich dadurch, dass ich nun nicht zurückgeschlagen habe, den Konflikt rechtzeitig beenden konnte und dass er nicht eskaliert ist. Der zweite Punkt ist, dass wir nach dem entsetzlichen Zweiten Weltkrieg und den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki natürlich nach Alternativen zum Krieg gesucht haben. In Tübingen, wo ich studierte, hörte ich den Vortrag eines ehemaligen Leutnants, der zum Kriegsdienstverweigerer geworden war. Der erzählte uns, dass er als Soldat zum Beispiel gezwungen gewesen sei, einen schlafenden Russen mit den eigenen Händen im Dunkeln zu erwürgen, nur damit keine weiteren Soldatengruppen geweckt wurden und dann der Stoßtrupp verraten worden sei. Solche Taten zu vollbringen, sah ich mich überhaupt nicht in der Lage. Also trat ich damals dann auch dem Verband der Kriegsdienstverweigerer bei und mache seitdem Arbeit für den Frieden. Später arbeitete ich in mehreren Gruppen mit, die sich die Gewaltfreiheit als Mittel oder als das Ziel der Erziehung vorgenommen hatten. Jedenfalls kam die gewaltfreie Erziehung auch als Folge der Untersuchungen zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ins Licht der Wissenschaft. Das heißt, dass die Menschen, die Wissenschaftler, sich Gedanken gemacht haben, vielleicht war ja auch eine falsche Erziehung daran mitschuld, dass wir diese fürchterliche Hitler-Diktatur in Deutschland bekommen haben. 1961 lasen wir dann in Göttingen in einer gewaltlosen Arbeitsgemeinschaft die Biografie von Gandhi gemeinsam, weil wir wussten, dass er mit gewaltfreien Methoden große Erfolge gegen die Engländer, die Indien besetzt hatten, gehabt hatte. Und das führte dann in einer geraden Linie zu der Beteiligung dieser Gruppe an den Ostermärschen. Das war 1962. Die Ostermärsche waren auf Gewaltfreiheit festgelegt. Übrigens finden in diesem Jahr die Osteraktionen auch wieder am 30. März ab 11 Uhr auf dem Braunschweiger Kohlmarkt statt. Da wird es wieder einen Fahrradkorso geben mit mehreren Zwischenstationen und aufmunternden Reden. Alle Hörer sind also herzlich eingeladen, daran mitzutun.
Helmut, wie sah denn bei dir die Entwicklung zum Thema Gewaltfreiheit aus?
Ja, bei mir ist die Gewaltfreiheit eigentlich aus dem Kopf herausgekommen, sozusagen. Ich von der Vernunft her. Krieg ist so furchtbar unvernünftig. Und insbesondere heutzutage mit der Atombombe ist das eine völliges No-Go. Also man darf überhaupt keinen Krieg mehr führen. Und die Leute verhalten sich nicht danach. Die Staaten, die USA führen ständig kleine Kriege, was eine wahnsinnige Gefahr ist, weil das immer zu einem großen Krieg werden könnte und dann ist die Menschheit schlecht dran. Um das mit den Worten von Einstein-Russell-Manifest zu sagen, die haben 1955 ein Manifest herausgebracht. In den letzten Tagen von Einstein, wo er kurz vor seinem Tod hat das noch unterschrieben, da möchte ich daraus zitieren, auf Deutsch ein paar Sätze. Vor uns liegt, wenn wir richtig wählen, eine beständige Ausweitung von Glück, Wissen und Weisheit. Das heißt, es ist heutzutage wirklich die Möglichkeit, das menschliche Glück zu erlangen. Und das ist idiotisch, dass man es nicht tut. Sollen wir stattdessen den Tod wählen, bloß weil wir unsere Streitereien nicht vergessen können? Wir wenden uns an alle Menschen und Mitmenschen. Erinnert euch eures Menschseins und vergesst alles andere. Wenn ihr das vermögt, dann öffnet sich der Weg zu einem neuen Paradies. Könnt ihr es nicht, dann droht euch allen der Tod. Und daraus kam dann folgende Resolution. Angesichts der Tatsache, dass in einem künftigen Weltkrieg Kernwaffen bestimmt benutzt werden würden und dass derartige Waffen das Fortbestehen der Menschheit bedrohen, fordern wir die Regierungen der ganzen Welt auf, einzusehen und öffentlich einzugestehen, dass ein Weltkrieg ihren Zielen nicht förderlich sein kann. Weiterhin fordern wir sie dazu auf, friedliche Mittel zu finden, um alle Streitsachen zwischen sich zu schlichten. Alle Streitsachen, also alle Streitsachen müssen gewaltfrei gelöst werden. Das ist jetzt auch eine Aufgabe, die sich die ICAN, die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, gestellt hat. Das ist eine junge Bewegung, die recht fit ist und die versucht jetzt diese Sache auf den Punkt zu bringen, dass die Atomwaffen geächtet werden.
Glaubt ihr beiden, dass Gewaltfreiheit zur Natur des Menschen gehört?
Das würde also heißen, dass sie in jedem Menschen angelegt ist und dass er gar nicht anders könnte, als zur Gewaltfreiheit zu streben. Allerdings, wenn wir heute die Welt ansehen, dann können wir eigentlich nicht daran glauben, weil es so viel Unglück, so viel Verbrechen, so viel Rüstung und so viel Kriege gibt. Aber jeder weiß, dass das neugeborene Kind zum Beispiel eigentlich nur gewaltfrei behandelt werden kann. Als junge Menschen hatten wir jedenfalls eine Vorstellung einer gewaltfreien und friedlichen Welt. Und ich glaube, dass das doch in allen Menschen angelegt ist. Man könnte auch andersrum sagen, wo die Neugeborenen herkommen, war Gewaltfreiheit. Weil sie auch dermaßen schwach auf die Welt kommen, dass sie nur gewaltfrei behandelt werden können. Es kommt also jetzt darauf an, dass der Mensch dieses Ideal nicht im Laufe seines Lebens aufgibt oder schärfer gesagt verrät. Auch gibt es immer wieder Situationen, wo der Mensch nur gewaltfrei reagieren kann oder muss. Wir haben uns gesagt, wenn es Atomwaffen gibt, mit denen die Menschen ausgerottet werden können, dann brauchen wir Alternativen. Also muss jetzt schon die Erziehung sich bemühen, die Menschen zu Friedlichkeit und Gewaltfreiheit fähig zu machen. Dazu gehört eine gute Portion Mut, vielleicht mehr als bei Gewaltanwendung. Das sagt jedenfalls Gandhi, auf den die ganze Idee der Gewaltfreiheit letztlich zurückgeht. Insofern fühlte Gandhi sich sogar seinen Gegnern gegenüber irgendwie überlegen. Das ist so gemeint, dass die gewaltfreie Auseinandersetzung mehr Alternativen offen hält, als wenn sie durch Gewalt oder Androhung von Gewalt entschieden wird.
In der Gewaltfreiheit, ob sie zur Natur des Menschen gehört, natürlich ist der Mensch verschiedentlich angelegt, hat verschiedene Eigenschaften. Und ich möchte das an der Kleingruppe und Großgruppe festmachen oder an den Kleingruppen. Also innerhalb einer Kleingruppe ist der Mensch relativ gewaltfrei und er wehrt sich sehr gegen gewaltsame Leute, die sind sehr unbeliebt und da gibt es starke Opposition gegen und die werden auch wahrscheinlich dann abgewählt oder abgewürgt oder irgendwie aber gegenüber anderen Kleingruppen, zwischen den Kleingruppen, da bildet sich dann recht kräftig Gewalt aus oder besonders zwischen Großgruppen, also Staaten sind häufig gewaltsam gegenüber anderen Staaten und deswegen muss der Mensch heutzutage die Kleingruppeneigenschaften auf die gesamte Menschheit übertragen. Also er hat bisher in seiner Geschichte, als Kleingruppe hat man schon immer funktioniert, ja, aber das sind in Wirklichkeit 50 Leute vielleicht, aber dann hat er sich zunehmend mehr identifiziert mit größeren Gruppen, mit Staaten, aber damit wurde das auch immer etwas gewaltförmiger. Und jetzt ist es sozusagen die Aufgabe, also der Staat, zum Beispiel Staat Deutschland, der hat eben ein Gewaltmonopol. Innerhalb des Staates herrscht dann sozusagen die Polizei oder die Polizei regelt Konflikte oder nimmt jedenfalls die Schärfe aus den Konflikten. Jetzt ist der notwendige Schritt, den die Menschheit jetzt gehen muss, ist, dass man sich nicht mit einem Staat identifiziert, sondern dass man sich mit der Menschheit identifiziert. Das wäre sehr friedensförderlich und das ist jetzt einfach erforderlich und geboten im Moment. Aber das ist eine bewusste Sache. Das ist einerseits eine emotionale Sache, aber andererseits eine bewusste Sache, dass der Mensch sagt, das ist nötig und dann sich auch mit dieser Großgruppe, mit der Großgruppe Menschheit identifiziert.
Die entscheidende Frage scheint mir, wie lässt sich denn eine gewaltfreie Auseinandersetzung erreichen oder auch sichern?
Der Grundgedanke ist, dass das Ziel erreicht werden soll, den Gegner sozusagen umzudrehen. Das heißt, ihn als Verbündeten und Freund für die eigene Sache zu gewinnen. Diese Strategie, die gründet sich auf die Idee, dass der Appell an Herz und Gewissen des Gegners effektiver ist als ein Appell, der sich auf Drohung mit Gewalt stützt. Gewalt führt nach Gandhi, manchmal mit zeitlicher Verzögerung, nur zu Gegengewalt. Und das stimmt sicherlich nicht nur für Gandhi, sondern auch für alltägliche Gewaltereignisse. Gewaltlosigkeit dagegen ist in der Lage, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Und sie kann es schaffen, den Gegner auf die eigene Seite zu ziehen. Und das geht aber nur, wenn man sich an ganz gewisse Grundsätze hält bei seinem Verhalten. Und da gibt es von Gandhi die sogenannten Satyagraha-Normen. Satyagraha heißt eigentlich nur Festhalten an etwas wahr Erkanntem. Und diese Normen geben also Regeln des Verhaltens an. Und davon möchten wir jetzt einige vorstellen. Bei der Gewaltfreiheit heißt die erste Regel, befolge Ahimsa, und zwar im Gedanken und Sinn. Nun muss ich natürlich erklären, was Ahimsa ist. Das kommt aus Indien und auf Sanskrit heißt es wörtlich nicht verletzen. Es bedeutet also Gewaltlosigkeit oder Gewaltfreiheit. Und das ist in Indien, in den drei Hauptreligionen, Hinduismus, Jainismus und Buddhismus, eines der wichtigsten Prinzipien. Diese Regel untersagt das Töten oder Verletzen von Lebewesen oder schreibt vor, dass es auf ein unumgängliches Minimum beschränkt werden muss. Damit ist nämlich die Vorstellung verbunden, dass Gewaltausübung ein sogenanntes schlechtes Karma erzeugt. Das heißt, schlechte Handlungen haben physisch wie geistig unweigerlich schlechte Folgen. Und dadurch wirkt sich natürlich Gewaltausübung auf die Zukunft des Täters negativ aus. Man soll also jetzt im eigenen Interesse sich möglichst gewaltfrei verhalten. Und es ist auffällig, dass die Forschungen ergeben haben, dass in den archäologischen Funden aus den Städten der vorarischen Kultur in Indien vor 2.000 bis 3.000 Jahren es kaum Anzeichen für irgendwelche militärischen Auseinandersetzungen zu belegen gibt. Und ein weiteres ist wichtig, nochmal zu betonen, nämlich Ahimsa, also Nicht-Verletzen, schließt auch seelisches Nicht-Verletzen ein. Die erste Vorschrift besagt, du sollst also deine gewaltfreien Handlungen aus einer gewaltfreien Gesinnung entspringen lassen. Versuche deshalb so zu leben, dass du lernst, keinen Hass gegen jemanden zu empfinden, sondern dass du deinen Nächsten wie dich selbst liebst.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio von Radio Okerwelle sitzen heute Helmut Käs und Frieda Schöbel.
Eine weitere Regel: gibt dem Kampf ein positives Ziel. Das hat die Friedensbewegung zum Glück inzwischen gelernt. Nicht nur die Abschaffung der Rüstung und des Militärs zu fordern, sondern wir müssen positive Wege und Alternativen aufzeigen. Gewaltfreie Aktionen sind seit etwa 40 Jahren ein Beispiel dafür. Die Studentenrevolte von 1968 war noch weitgehend gewalttätig, weil sie sich eher an den Lehren Lenins als an Gandhi orientierte. Konkrete Forderungen zur Abrüstung und zum Aufbau eines zivilen Friedensdienstes sind weitere Beispiele. Eine weitere Regel: dehne nicht das Ziel des Kampfes aus. Du sollst die Zielsetzung der einzelnen Aktion nicht ausdehnen, unabhängig davon, wie der Kampf und die äußeren Verhältnisse sich entwickeln. Aber ein Grundsatz Gandhis ist auch: kein Unrecht dulden. Eine weitere Regel: schenke deinem Gegner Vertrauen, erscheint mir sehr wichtig. Du solltest immer an deinem Gegner so handeln, wie du an Mitgliedern deiner eigenen Gruppe gehandelt hättest und wie du wünschst, dass andere an dir handeln sollen. Vergleiche Kant: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Oder auch: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Eine weitere Regel lautet: Begegne dem Gegner persönlich. Das heißt mit anderen Worten, du sollst dein Zutrauen zum Gegner dadurch zum Ausdruck bringen, dass du willig bist, ihm persönlich zu begegnen oder ein persönliches Verhältnis zu ihm zustande zu bringen. Und zwar ebenso aufrichtig, wie du es mit einem von deiner eigenen Gruppe tun würdest. Eine weitere Regel sagt: Sei zum Kompromiss bereit. Das ist also natürlich ein allgemein sehr bekanntes Verfahren. Und das hat auch Gandhi hier in seinen Grundsätzen mit aufgenommen. Du sollst bereit sein, durch Verhandlungen mit dem Gegner Kompromisse zu schließen. Wenn es zu einem Verhältnis zwischen euch führen soll, das einen besseren Ausgangspunkt für dauernde Zusammenarbeit gibt und wenn du nicht durch den Kompromiss Normen der Ahimsa-Lehre brichst. Das heißt, der Kompromiss darf nicht einschließen, dass irgendjemand verletzt wird. Ein weiterer Punkt, der auch einen sogar biblischen Hintergrund hat: Du sollst nicht töten. Das heißt mit anderen Worten, du sollst vermeiden, körperliche Gewalt gegen irgendein lebendes Wesen zu üben oder dies zu beabsichtigen, wenn es nicht zum Besten des Wesens dient, wenn es undenkbar ist, dass sich das lebende Wesen über seine Lage klar ist und wenn es in einem gewaltfreien Sinne geschieht. Du sollst lebenserhaltend tätig sein.
Eine weitere Regel: Zwinge den Gegner nicht, sondern wandle seinen Sinn. Du sollst in einer Konfliktsituation so handeln, dass du den Gegner nicht in eine Lage bringst, wo dein persönliches Furchtmotiv seinen Handlungen zugrunde liegen wird, sondern versuche, auf ihn so einzuwirken, dass ein Verhalten der Satyagraha-Gruppe für ihn ein annehmbares Verhalten werden kann. Ganz wichtig ist: Richte den Kampf gegen die Sache, nicht gegen die Person. Du sollst, wenn es überhaupt möglich ist, vermeiden, den Gegner persönlich mit deinem Kampf zu treffen, sondern den Kampf in einer solchen Weise gegen den Übelstand richten, dass der Gegner, den der Gegner dir verursacht hat, dass der Gegner ihn als einen Kampf gegen eine Sache und nicht gegen seine Person auffassen kann. Eine weitere Regel: Wähle Mittel, die dem Ziel entsprechen. Du sollst Mittel wählen, die logisch und sachlich mit deiner Konfliktsituation zusammenhängen und die dem Gegner so deutlich wie möglich das zeigen, was du als Konfliktstoff auffasst.
Eine der weiteren Regeln heißt: Sei opferbereit. Mit anderen Worten, man soll auch durchaus Leiden auf sich nehmen, ehe man anderen Leiden zufügt, was ja eigentlich auch eine christliche Haltung ist. Gandhi schreibt: Du sollst bereit sein, alle deine physischen und geistigen Kräfte einzusetzen im Kampf für die eine Sache, an die du glaubst. Und um deinen Mitmenschen dienen zu können, wenn nötig, mit dem eigenen Leben als Einsatz. Du sollst es aber um der Sache willen und um deiner Mitmenschen willen tun und nicht um des Opfers willen, das du zu bringen bereit bist. Und eine weitere Regel bei Gandhi heißt folgendermaßen: Du sollst Ahimsa, also nicht verletzen, im Reden und im Schreiben befolgen. Du sollst bestrebt sein, im Reden und Schreiben die Wahrheit zu sagen, die volle Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Satya heißt die Wahrheit. Und du sollst es in einer solchen Weise tun, dass das deutlich wird, dass du dich nur gegen die Gesichtspunkte und Handlungen des Gegners wendest und nicht gegen ihn selbst. Und zwar soll das so geschehen, dass der Gegner deine Worte als Ausdruck eines Wunsches nach Zusammenarbeit versteht und nicht nach Kampf auf längere Sicht.
Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist: Wähle Gewalt vor Feigheit. Also in einer Lage, wo du Ahimsa nicht fertig bringst, also die Gewaltlosigkeit nicht fertig bringst, ist ein gewaltsames Verhalten mit einem von Ahimsa erfüllten Sinne, einem nicht gewaltsamen, aber aus Feigheit entstandenen Verhalten vorzuziehen. Zum Beispiel würde mir da Stauffenberg einfallen, der eben einen versucht hat, Hitler zu ermorden, was in dieser Situation sicherlich kein richtig war. um eben die Situation sozusagen abzukürzen, um das gewaltsame Sterben von vielen, vielen Millionen Menschen zu stoppen.
Wir müssen unseren Gegner also erst einmal als Mensch akzeptieren. Er muss wissen, was er von uns zu erwarten hat. Und er muss auch wissen, dass keine Gewalt angewendet werden wird. Und auch keine Tricks, sondern Ehrlichkeit und Offenheit. Nur die völlige Offenheit schafft Vertrauen. Und nur Offenheit entfaltet die Möglichkeit eines Dialogs. Und dieser Dialog, das Miteinander sprechen, ist für Gewaltfreiheit unabdingbar. Dadurch gewinnt der Gegner erst eine Sicherheit und Freiheit, die ihm eine Chance geben, dass er sich ändern kann. Er soll ja zum gewaltfreien Handeln ermutigt werden. Natürlich gibt es Situationen, in denen akute Gefahr droht, in denen es um Leib und Leben geht. Wenn zum Beispiel Amnesty International mitgeteilt wird, dass ein Mensch in Lebensgefahr ist oder in Gefahr, gefoltert zu werden oder unschuldig im Gefängnis sitzt, dann wird Amnesty immer erstmal versuchen, ihm mit friedlichen Mitteln zu helfen. Da gibt es dann die Möglichkeiten des Protests, Presseerklärungen, Briefaktionen und die Eilaktionen, dazu Infostände, wo möglichst viele Unterschriften gesammelt werden können, um auf die Situation des Betroffenen möglichst viele Menschen hinzuweisen. Amnesty versucht zum Beispiel grundsätzlich immer gegen die Todesstrafe vorzugehen. Oder gegenwärtig versucht Amnesty, sich für eine Einschränkung des Waffenhandels und der Waffenproduktion einzusetzen. Das haben die Braunschweiger Gruppe von Amnesty und das Friedenszentrum am letzten Samstag auf dem Kohlmarkt auch getan. Die Waffe ist das Symbol und oft auch die Ursache von Gewalt. Die ganze Welt ist ja mit Waffen vollgestopft. Aber die existierenden Probleme wie Gewalt und Armut werden natürlich durch die Waffen nicht oder nicht dauerhaft gelöst. Das Problem Waffenhandel haben wir übrigens auch in unserer letzten Sendung schon behandelt. Auch beim Lernen haben Wissenschaftler inzwischen festgestellt, dass psychischer Druck das Lernen eher erschwert als voranbringt. Daher soll Lernen in Freiheit und mit Lust geschehen. Dann ist es am wirksamsten.
Und nur noch einige Gedanken zur gewaltfreien Aktion. Sie sollte überall dort eingesetzt werden, wo demokratische Verfahren wie Anträge oder Verwaltungsentscheidungen oder Gerichtsbeschlüsse Unrecht bedeuten, Probleme nicht angehen oder sie keiner Lösung zuführen. Die anonyme Sabotage ist keine Form der gewaltfreien Aktion. Auch die Ausübung lebensnotwendiger Dienstleistungen und die Verteilung lebenswichtiger Güter darf im Zuge gewaltfreier Aktionen nicht verhindert werden.
Diese Formulierungen stammen aus einem Aufsatz von Theodor Ebert, dem Berliner Professor, der als erster die Gewaltfreiheit ganz ausführlich recherchiert und beschrieben hat. Und er hatte eine Zeitschrift gegründet, die Gewaltfreie Aktion heißt. Die wird jetzt nach 40 Jahren zwar eingestellt, aber man kann auf der Webseite www.gewaltfreieaktion.de weitere Artikel zu diesem Komplex nachlesen.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwall 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung am dritten Mittwoch im Monat. Tschüss, Hans.